Diese Episode wird dir präsentiert von Join, deiner Trainings-App für deine Ziele im Frühjahr. Join passt sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit an.
Mehr Infos unter join.cc/sitzfleisch.
Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast für schnell und weit radfahrende Alpha-Tiere. Ja, das mit den Alpha-Tieren war jetzt so die spontane Idee, weil wir werden heute über das Team Alpha reden und das sind vier kräftige, wie wir sagen würden, Viecher am Start des Race Across America gestanden als Viererteam. Und es ist uns schon einige Male geschrieben worden, ob wir nicht mit ihnen reden wollen, weil während es ja in Österreich schon Race Across America Solo-Sieger fast inflationär gibt, also 25 Jahre Ram in der Vergangenheit 10-mal einen österreichischen Sieger hervorgebracht. Insgesamt waren es 4 Personen aus Österreich, die das Solo-Bewerb schon gewonnen haben, und es soll erst einmal, nämlich im Jahr 2003, ein Viererteam geben, nämlich das Team Harreiter VAV rund um die Langstreckenlegende Reinhard Hörmann, die Ram-Vierer-Staffel gewonnen hat, bis das Team Alpha 2019 an den Start gegangen ist und dort für Furore gesorgt hat. Das Viererteam vom Team Alpha, Tischlerei Krömer, ist zusammengesetzt aus Christoph Mitterbauer, Andreas Kieslinger, Simon Kieslinger und Sebastian Michetschläger. Und den Sebastian haben wir uns heute eingeladen, um mit ihm über Race Across America und dann auch über seine Solo-Rennen zu plaudern. Jetzt, wo ich gerade die 4 Namen vorgelesen habe, frage ich mich, warum warst du damals nicht dabei, Flo? Weil, oder vielleicht jetzt in Zukunft dabei, weil so fit, wie du momentan ausschaust und drauf bist.
Naja, 2019 bin ich ja hinter einem Solo-Fahrer hinterhergefahren. Und wenn ich mir die Siegerzeit der Viererstaffel anschaue, ist es vielleicht wirklich eine Option, weil dann ist das Ganze schneller vorbei. Aber danke für das Kompliment. Ich fühle mich ja ganz gut. Und zwar war das nach dem Trainingslager gar nicht so einfach. 4 Tage, 3-mal am Tag, üppigstes Buffet. Das hat meiner Verdauung nicht sehr gut getan und auch meinem allgemeinen Wohlbefinden nicht sonderlich.
Und wir schalten jetzt das Internet auf ein, beziehungsweise, wie nennt man das? Wir aktivieren das WLAN.
Ich glaube, das Internet ist immer an. Wir locken uns ins Internet ein. Ich glaube, das ist der Trick.
So ist es. Und auf der anderen Seite sitzt schon der Sebastian Michetschläger und wir begrüßen ihn recht herzlich.
Ja, hallo. Danke für die Einladung. Freut mich recht, dass ich da bei euch im Podcast auch mal reden darf. Ich bin ein Mithörer eurer Staffel von Anfang an. Und ja, legen wir los, da ich sagen.
Freut uns sehr. Und endlich wieder mal Ram. Und dann gleich Ram Vierer Staffel. Das ist ein Thema, das uns irgendwie jedes Jahr aufs Neue fasziniert. Aber wir haben es noch nie geschafft, einen Athleten aus einer Vierer Staffel bei uns im Podcast zu haben. Und jetzt ist es endlich soweit.
Ja, der Flo ist ja der von uns beiden, der die Staffeln immer sehr genau verfolgt und der dann immer ganz fasziniert ist von den Durchschnittszeiten und von den brutalen Geschwindigkeiten, die da gefahren werden. Und du warst ja einer von den 4, die beim Ram 2019 den Sieg erreicht haben. Und zwar fürs Team Alpha, Tischlerei Krömer, so ist euer offizieller Name. Und wenn man sich auf eurer Webseite umschaut, sieht man, ihr seid nicht nur bei Radlrennen im Einsatz, sondern ihr seid ja sehr engagiert, habt richtig viele Mitglieder und bietet Freizeitaktivitäten an. Und das würde man dich ja gerne am Anfang fragen, quasi wie du zum Radlfahren gekommen bist und was das Team Alpha macht und wie du zu dem Team dazugekommen bist.
Ich bin eigentlich aus Münzkirchen, wie gesagt, und radelt aber für das Team Alpha in der Nachbargemeinde von St. Roman. Habe eigentlich zum Radfahren relativ spät angefangen. nach der Geburt meiner ersten Tochter 2016, habe ich mir ein Rahl gekauft, wieder beim Rahlhändler im Nachbarort, und dann ist das eigentlich so sukzessive angegangen, dass man mal ein bisschen fährt, und dann ist es über mehr geworden und über mehr. Und dann bin ich mal zu anderen Rallfahrern gekommen, die haben natürlich alle vom Timalfa gewesen. Und so ist das Ganze eigentlich entstanden, dass ich da dabei bin und mittlerweile auch schon im Vorstand bin und eine richtig gute Freundschaft draus geworden ist. Und so baut sich auch irgendwie unser Verein auf. Also wir haben fast alle Freunde oder Bekannte oder Familie, und darum ist da bei uns nicht nur das Rallfahren, sondern gibt es auch viele Aktivitäten. Unter anderem haben wir jetzt dann Jugend aufgestellt, dass wir da was tun. Im Bereich Nachwuchs haben wir jeden Montag ein Jugendtraining, das auch gut besucht ist. Und da schauen wir halt natürlich, dass wir die Kids in erster Linie unterhalten und weg von der Straße bringen oder auf die Straße bringen mit dem Rall, weg vom Computer. Und es macht uns recht viel Spaß.
Das heißt, wir können an dieser Stelle auch schon sagen, dass Leute, die uns zuhören und die in eurer Ecke von Oberösterreich wohnen, ihr seid froh, wenn Leute sich noch anschließen bei Team Alpha, bei eurem Club.
Ja, sicher. Wir sind immer froh, wenn das Verein wächst. Also wir haben ungefähr 100 Mitglieder. Sind aber jetzt nicht, fahren nicht zwingend in der Gegend übereinander und suchen neue Mitglieder oder irgend so. Eben, weil wir eigentlich recht regional sind. Auch schauen, dass wir regionale Sponsoren haben und so. Und das alles so ein bisschen aufbauen möchten.
Du hast gesagt, du hast hobbymäßig angefangen, um aus dem Haus zu kommen mit zwei kleinen Kindern. Was waren dann deine ersten Rennerfahrungen oder wie bist du überhaupt zum Ultra-Radsport gekommen?
Ja, ich muss ihn nochmal berichtigen. Ich wollte nicht ganz wegkommen von daheim. Nach dem Hausbau wollte ich eigentlich wieder mein körperlich mich aktivieren. Ich habe früher Fußball gespielt und dann habe ich lang nichts da und eigentlich nur Hausbau und so. Und dann wollte ich mich eigentlich wieder ein bisschen bewegen. Und weil jetzt Rallfahren da recht gut ist und nicht auf Knie geht und so, jetzt ist das eigentlich ganz gut gegangen. Habe mittlerweile jetzt dann drei Kinder, nicht mehr zwei. Ja, ich habe mich eben dann beim Nachbarverein da angehängt und die haben mich dann auch gefragt, ob ich ein wenig für sie starten möchte und so. Und ich bin schon immer eigentlich einer gewesen, der was die Besseren, von den Besseren sich was anschauen möchte oder verfolgt oder analysiert und so. Und da ist mir natürlich das zurechtgekommen, dass die alle beide besser geworden haben wie ich. Und ich habe mir gedacht, das gibt's gar nicht, wie schnell das sich eigentlich fahren. Und jetzt habe ich mich halt da eben angehängt und mit da. Und dann haben sie die auch gekannt, ja, der hat ein bisschen ein Biss und den nehmen wir ein wenig mit. Und so ist das eigentlich auch gekommen, dass sie mich dann gefragt haben, dass ich beim RAM teilnehmen kann, möchte, dass sie mitfahren, dass wir den vierten Fahrer dann eigentlich fixieren.
Bist also gleich direkt zum RAM oder habt ihr vorher einmal die Staffel probiert, auf kürzeren Rennen irgendwie einmal Erfahrung gesammelt oder seid ihr gleich das große Abenteuer angegangen?
Ja, meine Kollegen, die haben ja beim RAM schon im Vierer unterwegs gewesen. Da war natürlich ich nicht dabei. Ich habe vorher eigentlich nicht viel Rennerfahrung gehabt. Ein Jahr zuvor bin ich da, habe ich eigentlich gestartet in Weidhofen. Das ist ein relativ flacher Marathon, da bin ich mitgefahren. Das waren so eigentlich meine ersten Rennen und habe dann 2019 auch eine Amateurlizenz genommen, da man da bei den Amateurrennen ein wenig mitfährt. Und als Vorbereitung für das Ganze habe ich dann das Restaurant Niederösterreich, das RAN, im Zweierteam mit einem Kollegen gefahren, dass ich so den Ablauf, den Wechsel einmal ein bisschen intus habe. Und da haben wir auch die ganze Ausrüstung dann eigentlich schon ein bisschen probiert, was wir dann in Amerika drüber verwenden. Und das war natürlich für mich lehrreich und war, hat mir auch gezeigt, okay, ich kann so fahren oder ich schaffe das oder für mich ist das eigentlich was nicht.
Ich hätte noch eine Frage, und zwar, wenn man sich auf der RaceRound Austria Webseite im Archiv die Ergebnisse anschaut, sieht man, 2014 und 15 war Team Alpha in der Wertung, aber die Platzierungen waren damals vierter und fünfter Platz. Das heißt, ihr wart da noch nicht so ganz top, wie ihr dann ja offensichtlich später wart. Wie ist denn das dann gekommen, dass ihr zum Beispiel ja diese großen Fortschritte gemacht habt? War das nur, weil du dann plötzlich dazugekommen bist und jetzt mit dir ist dann alles schneller geworden? Und die andere Frage ist auch noch, ein Viererteam ist ja auch eine Möglichkeit, aber es gibt auch Achter- und Zweierteams. Was macht so den Viererteam-Reiz aus genau?
Ja, ich habe das, wie gesagt, zwang verfolgt, wieso dass da eigentlich die Ergebnisse noch nicht so top waren da beim RA. Man hat halt nur die das eine oder andere Hoppla hat man halt da gehört. Und man muss schon sagen, das Reim, das war jedem bewusst, das ist wahrscheinlich einmal im Leben. Und da haben wir sich extrem drauf vorbereitet und da haben wir auch wirklich an der Ernährung und überall geschaut, dass wir da nur das Beste haben. Das, was vielleicht beim Ra seinerzeit ein bisschen, ja, schleifen hast lassen. Und ich glaube, ihr wisst es auch, wenn man nicht 100% gibt, dann ist man eigentlich nicht vorn dabei. Viererteam haben wir deswegen natürlich gefahren. Wir waren sich eigentlich auch relativ lang nicht einig, wer mit wem fährt. Da haben wir viele Sitzungen gebracht. Ist eigentlich komisch, keiner wollte zu sagen, nein, mit dem mag ich nicht fahren und mit dem mag ich schon fahren, aber es ist eigentlich egal. Es hat sich eigentlich nie ausgekristallisiert, dass man in ein Zweierteam fährt, weil das, glaube ich, für uns unvorstellbar war oder nach wie vor noch ein Wahnsinn ist. Ein Achterteam, naja, da musst du schon 8 Rallfahrer finden, das ist auch bei unserem Verein, sage ich jetzt mal, schwierig auf dem Niveau, also sind eigentlich eh nur 4 überblieben. Und man muss natürlich auch sagen, wenn man im Viererteam fährt und fährt so eine Taktik, wie es wir haben, kommt man ja zu den anderen alle 6-7 Stunden mal und da hast du was anderes dann wieder. Jetzt sage ich, jetzt fange ich das Ratschen an oder fange das Plaudern an, die Zeit hast du nicht.
Jetzt, wo wir gerade von der Vorbereitung reden und von den Sachen, die vor dem Rennen zum Touren sind, ich habe mir von eurem Film, der auf Facebook veröffentlicht worden ist, weißt du, ob es den auch auf YouTube gibt, weil ich habe es auf Facebook gesehen?
Ja, ist richtig, der läuft da auf YouTube.
Der ist wirklich gut, übers Team Alpha beim Ram 2009 und da gibt's von der Vorbereitung kleine Szene von dir und die möchte ich jetzt gern einspülen.
Dabei bin ich auch, weil meine Familie, meine Frau Judith und unsere zwei Kinder zu 100% unterstützt und das hilft mir natürlich auch recht und weiß ich auch zum Schätzen. Dabei, glaube ich, sind wir aber alle, weil ohne die zahlreichen Sponsoren war das Ganze nicht möglich. Liegt für mich sicher in der Vorbereitung auf das Ganze, dass ich alles unter den Hut bringe. Familie, Torwart, Freund, die Leute hilft auch, wenn zu kurz kommen jetzt, das Ganze organisieren und natürlich auch ein wenig trainieren zu Warnung. Aber ein fünffacher Rennsieger hat einmal gesagt, das Härteste am Rennen ist die Vorbereitung. Naja, schauen wir mal, ob es so ist.
Also das Härteste am Ram, hat einmal einer gesagt, ist die Vorbereitung. Hast du das dann auch so empfunden?
Ja, wie gesagt, das habe ich natürlich auch von dir gehört oder gelesen, weil ich auch geforscht oder alles gesucht habe über das Ram, was es eigentlich im Netz zum Finden gibt oder sämtliche Infos zu dem Rennen zusammen. Und ich glaube, man kann eigentlich wirklich sagen, also ich kann es auch schon vorwegnehmen, wie ich vor dem Start gestanden bin, wie die Hümmler gewinnt ist, habe ich eigentlich nasse Augen gehabt. Nicht, weil ich da jetzt die Hümmler her oder was, aber weil ich das jetzt eigentlich geschafft habe, dass wir da endlich da stehen. Und nach einem Jahr wirklich Sitzungen über Sitzungen und alles aufs Akribischste nachgeschaut und gesucht und Familie verzichten müssen, Rolle verzichten müssen und dann schaffst du eigentlich das aus normaler Hobbyradler, kann man fast sagen. Das war dann für uns oder für mich da überwältigend.
Jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin. Das Thema, was mir am meisten unter die Nägel brennt, ist, für einen Solofahrer ist es schon unfassbar viel logistischer Aufwand, am Ram zu starten. Aber als Viererteam stellen wir das noch viel komplizierter vor. Wie seid ihr das angegangen? Wann habt ihr überhaupt den Entschluss gefasst, beim Ram zu starten und wie lang war eure Vorlaufzeit?
Der Entschluss ist eigentlich, glaube ich, sofort entstanden. Das war die 10-Jahres-Feier vom Radarer. Und da war da eben der Kollege unten, der Andreas. Und da hat er sich schon gedacht, wir müssen das jetzt eigentlich wieder anstoßen, das Reim. Es war ja schon mal geplant im Team vor 2 Jahren, also quasi 2017. Aber da ist gescheitert eigentlich an der Vorbereitung und an die Sponsoren. Und wie gesagt, dann ist es eigentlich im August entstanden. Und dann ist angegangen mit Fahrersuche und dann war das Team eigentlich recht schnell beieinander, das Kernteam, sage ich jetzt einmal. Und dann haben wir die ganze Zeit Vorbereitung gehabt. Wir waren vielleicht sicher nicht zu bald dran, aber wir haben dann eigentlich, ja, ich sage jetzt, alle 14 Tage sicher Sitzungen gehabt, waren nicht wöchentlich zum Schluss raus, um eben das Ganze besprochen.
Jetzt hast du schon als Team angesprochen. Ich weiß noch, wie wir uns dann im Ziel vom Ram eigentlich
getroffen haben und kennengelernt haben. Mir ist vorgekommen, ihr hättet locker bei einem Teamtreffen ein Fußballmatch spielen können. Ihr wart sicher über 20 Leute, ich habe nicht nachgezählt, aber es war ein wahnsinniger Auflauf, alle mit eure Crew-Outfits und Team-Outfits und so, das hat richtig cool ausgeschaut. Wie viele Leute wart ihr wirklich dann schlussendlich, die quasi als Team Alpha dort waren und was waren so die Aufgabenverteilungen?
Ja, genau. Insgesamt haben wir 24 Leute gewesen. Und wie wir gesagt haben, wir haben vom Koch zum Masseur alles mitgehabt. Es sind viele Leute. Ich war am Anfang ein bisschen dagegen, dass man eigens ein Medienauto hat, eigens Medienleute hat. Da haben wir 4 Leute abgestückt gehabt. Einer, der was gefilmt hat, einer, der was fotografiert hat. 2 brauchen sie zum Betreuen. Da denken wir, wow, Wahnsinn, die brauchen alle ein Zimmer, die brauchen alle was zum Essen, die brauchen ein Fahrzeug. Aber eigentlich, Gott sei Dank haben sie mich da überredet, weil die ganze Berichterstattung und das ist und der Hype, was entstanden ist, war ja nie zustande gekommen, wenn die Leute nicht dabei gewesen waren. Wie die das professionell eigentlich umgebracht haben, auch und heutzutage mit den Medien, mit Facebook und Insta, ist ja das ein Wahnsinn.
Ein Jahr Vorbereitung, 24 Leute Team. Was war so das Schwierigste für euch in der Vorbereitung? Was war so das, wo ihr gedacht habt, das wird jetzt noch richtig kompliziert, dass wir das rechtzeitig schaffen?
War das Schwierigste, ich darf jetzt gar nicht so direkt was rauspicken, muss ich ehrlich sagen, so schwierig. Was vielleicht schwierig war oder eigentlich nicht schwierig war, wir wollten halt einfach so machen, der Betreuer weiß, er muss an deinem Ort mit dem Handgepäck da sein und alles andere ranten wir oder erledigen wir. Wir sagen beim Flughafen, du gehst zu deinem Gate, du tust das. Wir wollten das eigentlich zu viert, wir Fahrer, mit dem Teamchef ausmachen, dass die anderen gar nichts zu tun haben, dass man wenig Fehlerquellen hat und dass man ihnen eigentlich auch einen Spaß hat und dass er Lockerheit reinkommt. Ne? Hat sich aber dann auch eigentlich ausgestört, dass da dann doch ein paar Fehler unterlaufen haben. Es hat auch ein paar Hopperlas gegeben, wo man glaubt, das kann eigentlich nicht sein, aber weiß ich nicht, sollen wir da näher eingehen schon drauf oder wie viel Zeit haben wir?
Sehr gerne.
Weißt du, Thema Gepäck angesprochen hast eigentlich, also wir haben 1000 Kilo Gepäck gehabt, beziehungsweise haben die ganzen Crewmitglieder ja nur mit dem Handgepäck fliegen dürfen, weil wir ja Rahl mitgehabt haben, sämtliche Laufrahl, die ganze Flüssignahrung, wir haben alles von daheim mitgenommen, weil man es eben schon gewusst hat, drüben wird es schwierig sein, vielleicht, dass man was bekommt, also haben wir alles mitgenommen und wir kommen da an in Wien am Flughafen, super, Rahl, alles sich verpackt, passt, hingestellt, ja, sagt der eine schon, nein, die Rahl, die könnt ihr so nicht einpacken, die haben 50 Kilo, das ist weit zu viel, 35 Kilo maximal. Passt, wir haben sie alle angeschaut, super, alles 100 Mal angeschaut, was haben wir? 2 Kartons gekauft, die Kartons gekauft, alles umpackt, alles umgeschlicht, reingekauft, nach 3 Stunden haben wir dann einchecken können, weil wir halt Gott sei Dank so bald dran waren, und eine am Flieger, und dann ist der hingegangen. Einreise Amerika, passt, alle kommen raus bis nach vorne. Eigentlich ein ganz wichtiger Mann, der was die ganze Technik und alles übergehabt hat. Ja, er rührt sich nicht, er meldet sich nicht, keine Ahnung. Jetzt ist es eigentlich so gewesen, der ist geschäftlich recht viel unterwegs und war im Iran und Irak. Ich habe aber für ihn die Ester registriert gemacht, die was du da drüben brauchst, und habe auf das auch nicht mehr spekuliert und da kannst du dich angreizeln, ob du in die Länder gewesen bist oder nicht. Ich habe natürlich nicht angreizelt, weil ich das auch nicht gewusst habe und in seinem Reisepass haben sie es nicht dann gesehen. Ja, nach 7 Stunden, man ist rausgekommen, haben sie ihn rausgelassen, also die hätten ihn fast heimgeschickt, haben ihn ausgezogen bis auf die Unterhosen, also das war dann, da hat sich für uns dann gar nicht aufgehört, also das war dann wirklich schon, auf den war ein Mietauto registriert, dann hätten die anderen ein Mietauto geholt dabei, dann haben die gesagt, ja, du bist aber nicht der XY, dann hat er gesagt, ja, ist ja wurscht, ne, dann kaufe ich ein neues, ne, ja, $3,500, ja, das geht ja nicht, haben wir nicht, ne, ja, und so kommt eigentlich 1,8 zu der nächsten, und das war, ein guter Freund von mir ist auch mitgeflogen, ein ganz guter Freund. Der hat sich daheim auf der Baustelle Wetter gehabt und die Wunden hat sich in Umfliegen entzündet. Und sind wir dann da in Los Angeles, wo wir gelandet haben, haben wir mit denen ins Krankenhaus gefahren. Ja, der hat dann eh heimfliegen müssen eigentlich, weil das ist reingegangen, den haben wir nicht mitnehmen können, weil das ist dann noch eine Blutvergiftung gewesen. Ja, das sind halt dann lauter so Sachen. Dann haben sie mich nur von daheim aus angerufen. Das war eigentlich am Mittwoch, am Freitag war der Start. Meine Mama haben sie ins Krankenhaus, die haben sie bei der Gallen operiert, die haben sie nicht operieren müssen. Naja, und dann sitze ich da drüben und denke mir eigentlich, jetzt weiß ich es dann auch nicht, jetzt bin ich da zum Rahl fahren und eigentlich alles haben wir so gut geplant und kloppen durch gar nichts, ja, da verstehst du dann die Welt nicht mehr. Ich glaube, das ist ein schlechter Film, ne?
Ja, Wahnsinn. Solche Geschichten haben wir auch schon ähnlich erlebt. Ich meine, es ist irgendwie eigentlich immer so, dass Radlkoffer so ungefähr 32 Kilo haben darf oder so. Aber ich habe das zum Beispiel einmal erlebt, da sind wir einmal mit einer Fluglinie geflogen. Das war eine, ich glaube, US Airways oder so hat die geheißen. Und das waren die einzigen, wo der Radlkoffer 23 Kilo haben musste und nicht 32. Das heißt, ich bin dann mit drei Radl dort gewesen. Und dann haben wir am Flughafen, ab am Check-in, so ähnlich wie ihr das gemacht habt, wir haben uns dort noch für, ich glaube, 200 Euro einzelne Koffer gekauft, damit man das Zeug vom Radlkoffer ausrahmen kann, in den Koffer rein, das dann als Zusatzgepäck einchecken, wo es wieder sehr viel Geld kostet. Da haben wir mal Ähnliches erlitten. Das ist echt, echt bitter.
Ja, und ich habe aber dann eigentlich, war das gar kein so schlechtes Zeichen im Nachhinein gesehen. Wir Fahrer haben dann, beim Umflügen hast du natürlich viel Zeit einmal geredet und dann mit dem Crewchef auch. Und dann muss man ehrlich sagen, der hat zu uns gesagt, wir dürfen das nicht mitnehmen, weil das zu schwer ist. Es ist sofort überlaufen, hat Kartons besorgt, dass wir das einpacken können. Es sind alle da gewesen, haben das ausgepackt. Also wir haben das im Nu gelöst gehabt. Alle, das ganze Team hat mitgeholfen. Es hat keiner geschimpft, keiner geflucht. Wir haben das Problem eigentlich beiseite gehabt im Nu. Und dann habe ich schon gesagt, boah, ist ein Wahnsinn, ne? Alle haben so motiviert oder das Problem haben wir so gelöst gehabt und es ist zum Problem lösen. Das war uns auch klar, ne? Oder das hat uns auch das Team vorher bei dem, was wir gewinnen haben, bei den Deutschen, oder auch immer gesagt, es wird Probleme haben, aber es müsst ihr nicht am besten lösen, dann wird es gewinnen.
Wie seid ihr dann am Start gestanden? Wie viele Autos, wie viele Wohnmobile, wie habt ihr die Crew aufgeteilt, wie habt ihr die Fahrer aufgeteilt und habt ihr auch unterwegs irgendwo in Motels geschlafen?
Nein, in Motels haben wir nicht geschlafen. Wir haben Wohnmobile mitgehabt. Also wir haben eigentlich die ganze Mannschaft durch zwei geteilt und haben für die zwei Fahrer ein PSK gehabt, das was uns ständig betreut hat. Und gewechselt haben wir aber aus dem Wohnmobil. Also hat auch jeder PSK ein Wohnmobil gehabt und zusätzlich natürlich das erwähnte Medienkarte, das was einmal da war und einmal dort war, was sie irgendwer braucht hat eigentlich.
Was mich immer fasziniert, wenn ich mir eure Videos anschaue und eure Berichte durchlies, was ihr für gute Stimmung erschaffen habt rundherum. Also man hat wirklich das Gefühl, bei euch ist nicht nur so, dass ihr vier Fahrer eine Einheit seid plus die 20 Betreuer, sondern auch die ganze Region und irgendwie alles drumherum ist wirklich so, dass alle hinter euch stehen und dass da so richtige Begeisterung ausbricht. Und da gibt's auch nochmal eine schöne Szene, das war nämlich auch ein Ausschnitt aus eurem YouTube-Film, wo ihr quasi euch von daheim verabschiedet am Weg nach USA und da kriegt man ein paar von diesen Eindrücken ganz schön mit.
Morgen ist soweit. Wir haben morgen Montag um 3 Uhr Abfahrt in St. Roman nach Wien zum Flughafen.
Wir haben ja die letzten zwei Tage schon alles eingepackt, also es ist alles fertig. Vielleicht werden wir sie noch am Flughafen Weißwürst kaufen und die anderen Weizen drängen oder irgend sowas. Ich weiß nicht, was wir dann genau tun.
In den letzten Tagen hat man es eigentlich erst bemerkt oder realisiert, was wir da jetzt eigentlich machen, weil irgendwie redet jeder Nachbar an oder alle Freunde, ob wir schon bereit sind, ob wir, dass uns viel Glück wünschen. Jeder auf der Straße bleibt mit dem Auto stehen und halt uns Daumen für die kommenden Tage.
Also wir wünschen dem gesamten Team Alpha und dem Papa vor allem, dass da drüben in Amerika eine super, super, super tolle Zeit haben und dass sie es auch genießen können, weil das ganze Jahr, wo sie da jetzt Zeit reingesteckt haben, dass das einfach für alle ein klasse Rennen wird, was sie nie vergessen werden in ihrem Leben.
Wie schafft sie das, dass der Funke so überspringt?
Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht einfach, weil wir so sind, wie wir sind und weil wir es gern tun. Und ich glaube, wenn man was gern tut, tut man vielleicht was gut. Und ich glaube, das kennen auch alle. Ich muss aber auch dazu sagen, wir sagen jetzt nicht einfach zu den Leuten, ihr müsst uns helfen oder was. Oder ich versuche zumindest da jetzt nur ich mag es zum Essen einladen. Ich schaue halt einfach, was mir nicht zu viel kostet, aber wir möchten einfach was zurückgeben. Und ich glaube, das kommt dann einfach gut an. Und ja, mei. Zu mir haben sie auch in der Arbeit gesagt, ja, habt ihr das schon gesehen, da fahren sie wieder und da dann sie das wieder und da dann sie das wieder. Von Leuten, wo sie nicht geglaubt hätten, dass sie die für sowas interessieren. Da geht es jetzt vielleicht gar nicht so um einen Radsport, wie du sagst, vielleicht generell um das Ganze einfach. das gibt natürlich immens viel Kraft da oder super Feedback.
Du hast es vorher kurz angesprochen, ihr habt euer Team aufgeteilt auf zwei Teams, die sie quasi nie gesehen haben. Es hat mit jeweils zwei Fahrer sind eine Schicht gefahren und die anderen zwei Fahrer die andere Schicht. Habt ihr da spezielle Fahrertypen oder lauter Allrounder oder habt ihr gesagt, der und der fährt die Berg oder der und der fährt die flachen Passagen?
Ich würde sagen, ja, sicher ist der eine, also mein Kollege hat 20 Kilo weniger, ne, und ist um 20 Zentimeter kleiner, dass der im Berg vielleicht ein bisschen besser ist. Ist auch logisch. Wir haben es dann eigentlich auch so aufteilt, ein Großer mit einem Kleinen und wieder ein Großer mit einem Kleinen. Hat aber jetzt keinen so rechten Hintergrund eigentlich nicht. Das kann man vielleicht, glaube ich, bei einer kurzen Strecke sicher mit einberechnen, dass ich sage, okay, der fährt nur das Bergige, der fährt nur bergab oder auf der Kron, aber auf die lange Distanz haben wir da wegen deinem nicht geschaut eigentlich. Ne?
Wie war denn das dann mit dem Wechselintervall? Weil jetzt rein theoretisch, wenn man sagt, ihr seid vier Fahrer und es ist einer auf der Strecke und wechselt sie ab. Das heißt, jeder von den Fahrern fährt theoretisch 6 Stunden am Tag. Wir wissen ja alle, wenn du kürzer fährst, hast du eine kürzere Pause. Aber irgendwo gibt's ja dann doch irgendwie ein Mittel oder so den goldenen Weg, oder wo man sagt, du fährst nur kurz, dass du wirklich hohes Tempo fahren kannst. Und die Pause ist trotzdem lang genug, dass du einigermaßen regenerieren kannst. Habt ihr auch so ganz kurze Wechselintervalle gemacht oder seid ihr lange Einheiten gefahren?
Nein, ist richtig. Natürlich, umso kürzer, umso besser kannst du die Leistung aufholen. Wir haben eigentlich das von Anfang an so geplant gehabt, dass wir ungefähr die zwei, die was aktiv sind, ungefähr 6 Stunden fahren. Und in der Zeit, 20 Minuten, macht man immer einen Wechsel. Vielleicht bergauf ein bisschen kürzer und auf der Geraden, wenn es noch ein bisschen passt, ein bisschen länger. Das funktioniert eigentlich gut. Haben wir aber dann ein bisschen gesehen, dass eigentlich 6 Stunden schon fast ein bisschen lang haben. Haben wir dann im Laufe vom Rennen auf 4 Stunden, 4,5 Stunden sowas runtergegangen. Das hat uns dann eigentlich der Crewchef einteilt. Da haben wir nicht recht viel zum Mittering gehabt eigentlich oder zum Ranken gehabt. Und so hat es geheißen, Rahl von und auf geht's. Zu der Leistung natürlich auch. Man nimmt sich natürlich vor, dass man nicht zu schnell anfängt, aber ich kann nur aus meiner Erfahrung reden, ich habe angefangen da, kurz da, und da will man natürlich alles geben, da man sich ja zum Schluss nichts vorwerfen lassen kann, auch da hätte ich irgendeine Zeit oder was liegen lassen, und dann ist eigentlich nur die Wüste gekommen, und dann muss ich sagen, glaube ich, das können wir alle vier sagen, dann haben wir es schon gesehen, dass wir recht hochs Tempo gegangen sind, mit der Hitze dann und mit der Motivation. Aber das hat sich dann eigentlich auf den zweiten Tag so richtig gut einpendelt und dann ist es eigentlich wieder gegangen. Sicher hat man die ein oder andere Phase, wo du nicht mehr die Intensität fahren kannst, wie du in der Nacht fährst, wenn es dann kühler ist. Aber so im Grunde und Ganzen hat das eigentlich ganz gut funktioniert dann. War ja recht froh, weil ich dann gewusst habe, nach dem zweiten oder dritten Tag, ich habe wieder Druck am Pedal, also werde ich es nach dem fünften Tag auch noch da haben, weil ernährt haben wir sich gut und das ist dann eine Kopfsache.
Jeweils im Zweierteam hat man sie im 20-Minuten-Intervall abgewechselt. Wie oft habt ihr dann einen Teamwechsel gemacht? Also wie oft sind dann die einzelnen Zweierteams gewechselt worden? Der ursprüngliche Plan war 12 Stunden, nehme ich an, und dann sind es kürzere Intervalle gefahren.
Nein, der ursprüngliche Plan war eigentlich gewesen, dass wir alle so 6-7 Stunden wechseln. Den großen Wechsel, dass das andere Team wieder dran ist. Da hätten wir sie dann auch quasi gesehen. Aber den haben wir dann auch ein bisschen runtergeschraubt. Je nach, ja, in Kansas, glaube ich, da war es dann mehrer. Weil es da gerade ist, aber was ein bisschen hügelig ist, haben wir den Sprint da ein wenig verkleinert. Und da haben wir sie eigentlich nur gesehen, kurz. Und ja gut, die einen steigen auf am Rall, haben komplett fertig, die anderen müssen eigentlich wieder weiterfahren, was möchte ich recht gut reden. Einer ist dann so unterwegs, einer ist gerade hergekommen, also können eigentlich nicht zwei miteinander reden. Und ja, meistens ist dann der andere gleich Kübel Wasser über den Kopf, schnell abrausen, eine essen und eigentlich wieder niederlegen. Ne?
Okay, dann habe ich das falsch verstanden. Aber dann ist ja auch, wenn du nicht gerade in dem Zweierteam bist, das fährt, sondern Pause hat, hast du ja auch nicht wahnsinnig lang Pause, oder? Wenn man bedenkt, was du gerade gesagt hast, du musst duschen, essen, ein bisschen umschlafen, wie lang hat man da eigentlich Zeit?
Ja, ich glaube, Straps, weißt du, oder du auch, ich glaube, das kleinste Problem ist vielleicht duschen und das größte Problem ist dann im Wohnmobil, drin liegen, schlafen, wann unsere Leibfolgers geben und warten da vier auf die Straßen.
Ja,
aber es ist eigentlich schon gegangen. Wir haben da am Anfang vielleicht ein bisschen das nicht, noch nicht so einteilt gehabt, weil wir das auch nicht so gewusst haben oder ja, da war vielleicht noch ein bisschen Verbesserungspotenzial gewesen oder du schaust natürlich einmal am Handy, mal, wer schreibt da jetzt oder was ist jetzt gerade los? Das haben wir eigentlich zum Schluss gar nicht mehr da. Wir haben reingegangen, wir haben das Brausen, das war kein Brausen, nicht, das Kübel Wasser über den Kopf, Shampoo schon her angetrickert, das war während einiger. Ne? Das Essen war natürlich schon vorbereitet, wir haben essen können, das hat keine halbe Stunde nicht gedauert, dann haben wir schon wieder hinten gelegen, vielleicht noch zwischendurch schnell ein wenig massieren und dann haben wir schon wieder Tank gehabt. Wir haben dann kein Handy nicht mehr, die Hände nicht mehr geratscht, eigentlich gar nichts mehr da, weil wir wirklich gewusst haben, wir müssen sie jetzt da anlegen, du kannst jetzt nicht eine halbe Stunde am Handy übereinander schauen, weil die Zeit, die geht da ab und dann bringst du keine Leistung. Ne? Und haben es dann eigentlich die ganzen Nachrichten und von daheim, was wir so aufs Handy gekriegt hätten, unterm Fahren über den Funk verzählt oder beim Fenster ausgeschrieben, das war das eigentlich auch recht lustig und unterhaltsam dann. Und so haben wir auch die Infos von daheim gekriegt.
Wie ist denn euch gegangen mit den Temperaturen? Habt ihr euch akklimatisieren können? Wart ihr im Vorfeld damit dort oder wart ihr quasi beim Rennen erstmals überhaupt in der Wüste? Weil ich habe da auch so eine Szene gefunden in einem Film, den möchte ich kurz abspülen und ich glaube, das war der Simon, dem hat es nicht so wirklich taugt in der hohen Temperatur.
Fuck, das ist was. Verbrennen, ohne Scheiß. Ja, ich legst du mich vom Arsch, dass sowas Extremes gibt, hätte ich mir nicht gedacht.
Das mit der Temperatur ist natürlich unglaublich eigentlich, oder man glaubt es auch nicht, wenn man es nicht selber erlebt hat. Wir waren an der Küste im Hotel und haben dann ins Training einmal ein bisschen Landesinnere gefahren und da hat man es eigentlich schon kennt, wenn dann die Brise vom Meer da ein wenig angehört, puh, da ist schon ganz schön heiß. Aber Richtung Borrego oder was haben wir eigentlich beim Rennen das erste Mal gekommen. Und der Simon übertreibt da eigentlich überhaupt nicht. Oder ich weiß nicht, ich bin dann da bei so einem Tanken oder irgendwas haben sie noch getan. Ich sitze dann da draußen vor der Tankstelle oder, und ist glaube ich gerade irgendwas und dann redet er nicht auf Englisch mit mir. Was leicht mir da treiben und dann sage ich, ja, Rahl fahren. Und dann sagt er, ja, wo wir leicht hinfahren. Und dann sage ich, Borrego und der Fähre. Und dann sagt sie, das ist ja unmöglich, da kann man keiner Mineral fahren, das ist ja, wie es da heiß ist. Und die haben mir wieder gedacht, was möchten die alle, ich weiß nicht, da fahren alle schon mehr Mineral. Aber sie hat wirklich recht gehabt, also die Hitze ist erdrückend, das ist unvorstellbar.
Der Straps hat es im Vorgespräch kurz erwähnt, es gab ja noch nicht so viele österreichische Staffeln, es gibt wenig Erfahrungswerte. Wo habt ihr eure Infos hergeholt? Also ihr seid natürlich, oder ohne dich, aber das Team ist schon das Rad zweimal gefahren. Aber wo habt ihr dann fürs RAM oder habt ihr da überhaupt keine Erfahrungswerte oder Infos gehabt?
Ja, wir haben sich auch natürlich Infos auch geholt von Teams dann. Das eine waren die Senioren, die Grategut-Seniors, die wo schon einmal gefahren haben oder haben sie eh schon mehrmals gefahren, das weiß ich jetzt gar nicht. Die haben, glaube ich, auch ein Buch geschrieben, das haben wir gelesen. Und wir haben sich aber eher eigentlich orientiert an einem deutschen Team. Die waren von Nürnberg draußen. Und da war unter anderem der Lasse Ibert, weiß ich nicht, ob den wer kennt, dabei. Der ist momentan auch recht bekannt in der Szene für Aerodynamik und so. Und bei denen waren wir auch mal draußen bei den Burschen. Und mit denen haben wir gut geredet. Und die haben uns auch ein paar Tipps gegeben, sage ich jetzt einmal, wie man das Ganze ein wenig angeht. Haben sie natürlich auch dann eigentlich, bei denen war es auch katastrophal, bei denen ist einer ausgefallen. Die haben es dann zu dritt fertig gefahren und aber punkto Streckenplanung und so haben wir da schon ein paar gute Inputs rausgebracht.
Habt ihr irgendwie ein Zeitziel gehabt, ein Platzierungsziel oder wolltet ihr es einfach nur schaffen?
Im Vorfeld bei den Vorstellungen, die wir eigentlich gehabt haben, haben auch unter anderem auf YouTube zu sehen, hört man halt oft Sieg und hier und her. Und ich habe eigentlich, muss ich wirklich sagen, ich habe da nie dran geglaubt, dass wir das gewinnen werden. Unter die ersten drei okay, geht sie aus, wird sie ausgehen, wann alles sie passt. Aber eigentlich wollte ich für mich die Erfahrung machen, das Erlebnis machen und die Sache finishen und das Erlebnis einfach haben. Und das Ganze wollte man eigentlich so auf 6 Tage schaffen oder hätte man sie ausgerechnet gehabt. Das war unser Zeitziel.
Werbung. Flo, du fährst jetzt ja immer öfter Gravelbike und mir fällt auf, beim Gravelbike geht es eigentlich kaum mehr ohne Rucksäcke. Wie machst du das mit dem Trinken?
Ja, ich sehe die Vorteile von Hydration Vests durchaus. Es ist super praktisch. Man hat auf der Vorderseite Taschen für Gels, Riegel und für die leeren Verpackungen, weil man will ja gerade beim Graveln noch weniger die Umwelt verschmutzen als auf der Straße. Und man hat eigentlich immer beide Hände am Lenker, weil den Schlauch hat man schnell zum Mund geführt und dann kann man konzentrierter und besser im ruppigen und roughen Terrain unterwegs sein.
Dann wird es dir sicher extrem taugen, dass es jetzt auch vom Cyclide eine Hydration West gibt.
Ja, jedenfalls ist natürlich schon in meinem Einkaufswagen und ich warte, bis sie endlich verschickt wird. Die Cyclide Hydration West hat Platz für eine 2 Liter Trinkblase und hat je nach Größe 4,5 oder 5 Liter Packvolumen.
Ja, es gibt sie in der Größe Small Medium oder Medium Large und sie hat entweder 156 Gramm oder 176 Gramm.
Und wie wir es von Cyclide natürlich kennen, hat sie ganz ausgefuchste Features. Sie hat Montage fürs Licht, sie ist natürlich reflektierend und hat ein höhen- und weitenverstellbares Brustgurtsystem.
Und selbst wenn man so wie ich ein bisschen Angst davor hat, dass der Rucksack schwer ist, dass das vielleicht Sitzprobleme oder Rückenschmerzen verursacht, mit dem Leichtgewicht wird es nicht passieren.
Alle Infos zur Hydration West findet ihr unter cyclide.cc.
Dort könnt ihr es auch bestellen oder natürlich auch bei mir auf ultracyclingshop.com.
Werbung Ende.
Du hast vorher schon gesagt, die Intensität, in der man unterwegs ist, also so jetzt von die Watt her oder vom Pulsbereich her, kannst du das ungefähr sagen im Vergleich, weil ich glaube, das interessiert sicher viel Leute, zu einem Solofahrer. Über deine Solorennen werden wir später noch reden, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache 24 Stunden Leistung, wo ich in einem 24 Stunden Rennen versuche, die Leistung so konstant und hoch wie möglich zu halten, bin ich so im Bereich von 65-70% von der FTP-Schwelle. Und ich denke, für Viererteams ist da sicher mehr möglich, ohne dass es jetzt zu stark abfällt. Weißt du noch, auf welchem Leistungsniveau du da genau unterwegs warst, jetzt so in Zahlen quasi?
Ja, der damalige Trainer von mir oder von uns, wir haben da eigentlich fast alle den gleichen gehabt, hat schon so gesagt, wir sollen sich da eher im G2-Bereich bis EB bewegen. Natürlich bist du am Anfang mindestens EB, sage ich jetzt mal, wie es halt bei mir gewesen ist. Und im Laufe schaust du aber dann schon, dass du es trotzdem erhältst, deinen EB-Bereich. Und wie gesagt, du hast einmal eine bessere Phase oder einmal ein paar bessere Stunden, da geht's ganz leicht wieder, oder da geht's. Und wenn nicht mehr geht, dann kommst du nicht rauf. Aber wir haben schon geschaut, zwischen G2 und EB, das ist schon möglich. Das funktioniert.
Jetzt haben wir gesprochen über die Hitze, aber es ist ja schon, das RAM ist mehr als die Hitze. Was waren so die Phasen landschaftlich oder vom Erlebnis her oder emotional, was dir am meisten taugt haben bei dem Rennen? Wo du da gedacht hast, genau das ist es, genau deswegen bin ich da.
Ja, die Landschaft ist natürlich schon einzigartig oder hat schon viel zu bieten. Ich weiß ja dann einmal in Kansas, da haben wir dann, ist auf der linken Seite so ein Tornado oder Wirbelwind, darf ich vielleicht sagen, ein Tornado, weiß ich nicht, ist Größenordnung ein wenig größer, entstanden und da haben wir so weitergefahren. Man hat auch absolut nichts gekannt von irgendeinem Wetter oder was, aber das hat man halt einfach dann jetzt einmal live gesehen. Sowas bleibt in Erinnerung. Und umso weiter, dass du da eigentlich wieder ins Ziel kommst nach Annapolis, umso grüner wird es wieder, umso mehr schaut es aus wie daheim. Einmal haben wir halt ein Problem gehabt mit Unwetter. Man ist bei dir da, Christopher, noch wissen, dass da viel Regen gehabt hat in der Nacht oder in die Nächte. Und da war eigentlich auch in der Crew, glaube ich, ein kleiner, oder da, sagen wir es gleich, wir haben eigentlich einmal ein Machtor gesprochen. Wir sind da auf ein Tankstück gekommen, da waren wir schon natürlich schon in Führung. Und dann kommt eine raus von der Tankstelle und sagt, ja, die da drin hat gesagt, wir dürfen am liebsten in ein Hotelzimmer gehen, weil jetzt kommt der Unwetter und hin und her. Und dann hat der andere gesagt, ja, der Polizist davon hat auch schon gesagt, ein Gescheitern ist, wir gehen jetzt in ein Hotel und schlafen einmal und schauen sich das Unwetter an. Ja, denke ich, weiß nicht, ich bin im Verkehr am Film, ich werde mich da jetzt nicht in ein Zimmer reinlegen und werde warten, bis das mit die zwei platziert reinholen und dann fahre ich wieder weiter, ne? Dann habe ich gesagt, so, nix da, dann wir fahren jetzt weiter, weil wir haben ein S-Wohnmobil, wenn es wirklich ist, ne? Ich weiß jetzt auch nicht, was gescheit ist, da, wenn ich da drüben in so einem Haus drin sitze, so ein Papa-Tecki-Haus oder ich bin in einem Wohnmobil drin, also wird es das Gleiche sein. Und da bist du halt einfach gelangt. Und dann hat Andreas Sara Fahrer, ja, nein, wir fahren weiter. Und da hat man so schon eingekannt bei der Crew, bei unserer Ding, nein, was, ja, aber wir haben Jazzkins aufgehört, wir haben gesagt, es ist Gott sei Dank, man muss dazu sagen, es ist, ein paar Hagekerntel haben wir erwischt, aber das Gute war eigentlich, der Wind hat dann getragen, wir haben dann Rückenwind gehabt und wir haben den Wetter eigentlich davon gefahren, also das war dann richtig cool, blitzt das rund um und wir haben eigentlich Drucker gewinnen und haben voll schnell gewinnen.
Also wenn du die Stabilität der amerikanischen Gebäude ansprichst, fällt mir spontane Geschichte ein. 2012 haben wir so ähnliche Situationen erlebt. Da war irgendwie Tornado-Warnung und dann sind wir von der Polizei aufgehalten worden und haben müssen in einer Kirche kurz Unterschlupf quasi nehmen. Da hat uns die Polizei dazu quasi gezwungen. Wir haben nicht weiterfahren dürfen, weil die Kirche war das einzige Gebäude im Ort, das irgendwie aus massiven Ziegel gebaut worden ist. Alles andere war, wie du sagst, nicht wirklich sicherer, als wenn du gleich im Wohnmobil drinnen bleibst. Und das war aber damals so, dass wir durch das, dass es von der Polizei verordnet worden ist, haben wir dann wieder Zeit Gutschrift gekriegt im Nachhinein. Aber das war eins der heftigeren Unwettererlebnisse, ja.
Weißt du, das gerade erwähnt mit der Polizei, das haben wir auch gehabt, das ist von den Offiziellen eigentlich sogar geordert worden, dass sie da ins Auto reinsitzen haben müssen und ein Teilstück im Auto fahren müssen. Das waren zwar nicht wir, das waren die Kollegen, aber das war von den Officials direkt so angeordnet, weil da war auch so ein Teilstück komplett überschwemmt und da hast du dann 30 oder 40 Minuten, glaube ich, waren sie im Auto und haben da das Stück gefahren. Das hat aber dann, glaube ich, ja jeder da dürfen oder der, was da gerade zurecht gekommen ist. Ich meine, das Regelbuch ist relativ dick.
Es dürfte aber noch irgendwas geben haben. Und zwar habe ich da in einem von euren Livestreams war das, wo im Betreuerauto, im Pacecar drinnen gefilmt worden ist, was da gerade die Crew so zu tun hat, ist gesprochen worden über eine ganz arge Situation. Und ich spiele das jetzt vor und du sagst uns dann bitte, was da passiert ist.
Also das Pacecar, es gibt verschiedene Time Stations. Da ist immer vorgeschrieben, bei gewissen Time Station müssen wir hinterm Radfahrer auch während der Tageszeit sein, weil zum Beispiel freilaufende Hunde, die was Radfahrer attackieren können, dann, wir haben auch schon gehabt, schießwütige Leute, die was das, leider das Race Across America ein bisschen, ja, blockieren und verhindern wollen. Also es ist nicht ganz ohne, wenn die das da reinschreiben und grundsätzlich bei Nacht gehen wir ja natürlich mit unserem Spezialumbau das perfekte Licht, damit er ein bisschen weiter nach vorne sieht.
Schießwütige Leute, was ist da passiert?
Ich glaube, dass das sogar im Regelbuch drinsteht. Schießwütige Leute haben da in irgendein so ein Teilstück gegangen, da darf man nicht aussteigen und da muss das Pacecar hinterm Auto fahren. Ich weiß jetzt nicht mehr so genau. Und das ist eigentlich ein bisschen gaudig gewesen, oder wie sollte man so sagen. Zu der Szene ist dann fast so ein bisschen gekommen. Wir haben das natürlich vorher den Wechsel und so ein bisschen geübt, das erste Teilstück. Und ein paar Tage davor haben wir da mit dem Pacecar gefahren und haben die Strecken angefahren. Und ich weiß nicht mehr, wer mein Auto gefahren ist, möchte dann Spurwechsel machen und also ein fetter Armischlitten, also ein Pickup, bis halt da dann gekommen und der hat einmal die Vorfahrt ein bisschen genommen. In Österreich sagt man, ja, passt schon, einfach weiter. Und die hat gehupt und gewerkt und trabt Fensterscheiben runter und haut eine Flaschen raus und haut uns auf den Kopflügel auf das Mietauto und fährt weiter und schimpft und werkt. Wir haben sie am Anfang eigentlich auf die Hose geschissen, was leicht, jetzt ist ein super Auto, jetzt ist das Auto hin. Und dann haben wir halt eigentlich nur geplält und haben halt gesagt, das sind halt dann die schießwütigen Leute wahrscheinlich und die kommen jetzt dann und die schießen nicht dann. Das war eigentlich, das ist eigentlich so ein Joke gewesen dann.
Aber ich glaube, es macht nicht unbedingt ein gutes Gefühl, oder wenn man weiß, rein theoretisch gibt es Amerikaner, die Waffen dabei haben oder dabei haben dürfen. Das ist hin und wieder schon ein mulmiges Gefühl im Bauch. Allein das zu wissen, dass das sein kann.
Ja, mulmiges Gefühl, an das habe ich nicht recht gedacht. Man muss eigentlich sagen, man muss das ganze Auto fahren oder das ganze da drüben schon ein bisschen gewohnen oder die Straßen generell dem Verkehr da. Es ist schon stellenweise, also ich kann dich auch verstehen, wenn du sagst, das ist oft grenzwertig, nur dazu als Solofahrer, wo du dann vielleicht nicht mehr so besinnen bist, wie wir als Viererteam gewesen sind.
Du hast das schon, wir haben es eigentlich eh schon gesagt, ihr habt es im Endeffekt gewonnen, du hast das schon ein paar Mal angesprochen, ihr wart dann in Führung. Habt ihr da lang gekämpft um die Führung oder wie war so der Rennverlauf eigentlich?
Und der Rennverlauf war die ersten zwei Tage ungefähr so, dass wir eigentlich hübsch gleich aufgewinnt sind mit drei Teams. Das Team, was wir eigentlich am meisten am Zettel gehabt haben, war ein deutsches Team unter der Führung von Peter Smietz. Und der bekannt ist, oder war ich nicht richtig ausgesprochen hat, da waren auch zwei Profis dabei, zwei Mountainbike-Profi, der Karl Blatt und der Böhme, oder wie der geheißen hat, nochmal. Und die waren eigentlich lang gut oder mit dabei. Aber die waren doch ein bisschen arrogant und haben, man hat da auf Facebook dann einmal was mitbekommen und dann haben die gesagt, nach zwei Tagen, ja, lasst es einmal fahren, die jungen Österreicher da, die prüfen sich jetzt einmal aus, die haben das erste Mal dabei und dann werden sie schon eingehen, ne? Und wir haben aber genau gewusst, was wir eigentlich tun, und wir haben genau gewusst, wir können das weiterfahren. Ja, schlussendlich, glaube ich, haben sogar dann Dritter geworden und wir haben 10 Stunden vor einer gewesen. Aber nach dem zweiten Tag waren wir eigentlich in Führung. Und ja, wie gesagt, haben den Vorsprung sukzessive ein bisschen minimaler ausgebaut, aber trotzdem, es kann immer so viel passieren. Und ich möchte auch nicht wissen, glaube ich, wann wir vielleicht nicht noch zwei Tage Erster gewesen waren, wenn du, weiß ich nicht, weiter hinten bist oder was, oder nicht, dass so der Verlauf ist. Du hast jetzt schon immer im Kopf, Alter, du bist eigentlich Erster, Dritter, eine, du wirst das nie wieder haben in deinem Leben, nie wieder. Und jetzt habe ich die immer im Kopf gehabt, und das motiviert dich natürlich, oder motiviert alle, und du siehst halt schon mal an gewisse Sachen vorbei, oder du warst nicht so weh, oder irgendwas anderes.
Wie das in der Crew geklungen hat, hören wir uns jetzt an.
Der Abstand auf den Zweitplatzierten beträgt aktuell 148 Meilen, also ein satter Polster, mehr als über 4 Stunden Vorsprung, und wir schauen jetzt, dass wir das Ganze heimfahren. Das Rennen selbst am 5. Tag, es merkt man, das ganze Team, es ist schon sehr geschlaucht, die Müdigkeit, man kommt zu sehr wenig Schlaf, aber dadurch, da wir an erster Stelle sind, fahren wir das heim und bringen wir das Holzbrett nach Österreich.
Jetzt gleich die wichtigste Frage: Habt ihr 4 Holzbretter gekriegt oder nur eins?
Nein, wir haben schon 4 bekommen, weil eins, es war ja Wahnsinn. Zu den Holzbretteln nur eigentlich zu sagen, ich meine, jetzt hängt es da draußen bei mir in der Garage eigentlich, weil ich da meine Pokale hängen habe, sage ich jetzt einmal so viel, sind sie nicht. Und wir haben aber in Nürnberg angewinnen haben bei dem Lasse Ibert, der hat 2 Holzbretter gehabt und der hat die einfach so hergelegt auf den Tisch, und ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, dass er her, wenn da eine Kante abbricht oder wir haben nicht da, oder an Heimfliegen war es eigentlich nur der Koffer, wo das Holzbretter drin gewesen ist, eingewickelt in 3 Handtücher, das war eigentlich der wichtigste Koffer, weil ja, das Holzbretter, das kriegt halt nur der Sieger, und das hat nur der Sieger. Aber wie gesagt, wir haben alle 4 Jungs gekriegt und jeder hat 2 gebracht und sind alle wohl auf.
Ja, sehr gut, das ist bei den Veranstaltern des Rayman nicht unbedingt selbstverständlich, weil sie sind jetzt nicht die großzügigsten und die modernsten, deswegen wollte man da auf Nummer sicher gehen, ob es da zumindest nicht so knausrig waren, dass nur eins hergeben für alle 4. Aber das, was du vorher gesagt hast, dass man natürlich in Führung liegend, dass man besser geht, dass man nicht hintern weh hat, dass man keinen Einbruch kriegt, den psychologischen Vorteil, ich glaube, den kennt jeder, der das schon mal gemacht hat, und das kennt man als Solofahrer. Das kann ich echt gut nachvollziehen.
Wir haben sie auch dann, weil wir da immer so einen Vorsprung gehabt haben und natürlich die anderen oder der Teamchef, die ganze Crew eigentlich, das auch relativ mehr mitverfolgt hat, auf einmal gesagt, hey, da ist ein 8er Team noch, das können wir noch einholen. Das müssen wir noch einholen. Und das war eigentlich dann, glaube ich, von so einem Tour de France Etappensieger, ehemaligen Profi, der Beckstedt oder wie der geheißen hat, der hat so ein 8er Team zusammengestellt. Und das war eigentlich dann die Challenge, dass wir halt den noch schnappen und dass wir dann nach dir eigentlich als Zweites dann ins Zug kommen und das 8er Team auch noch schlagen. Und das haben wir dann auch geschafft, ganz zum Schluss noch. Ich glaube, eine halbe Stunde haben wir vorher noch im Zug gewinnen.
Ja, wir haben da stehen 16 Minuten und Magnus Bagstedt nicht nur Tour de France Etappensieger, sondern auch Sieger von Paris-Roubaix. Und ihr wart mit 5 Tagen, 16 Stunden und 33 Minuten um 16 Minuten schneller als das 8er Team.
5 Tage 15.
15, ja.
Was habe ich gesagt?
Und 33.
Der Flo gesagt, 5 Tage, 16 Stunden, aber das...
Ja, ich habe auch meine Pille nicht auf, muss ich
fairerweise sagen. In dem Fall hat er sie nicht verrechnet, sondern verlesen, aber das darf man jetzt bitte nicht ausschneiden, weil der Flo hat manchmal, wenn es um Finish-Zeiten geht, schon die eine oder andere Stunde mir das Leben schwer gemacht. Ja, genau.
Nein, ist nicht so schlimm.
Ja, schlimm ist nur, wenn er zu dir sagt, wir schaffen das unter 8 Tagen, so circa 200 Kilometer vor dem Ziel, und dann wären 8 Tage 1 Stunden draus, weil er sie bei der Distanz verrechnet hat. Dann ist im ersten Moment schon irgendwie nervliche Anspannung dabei.
Das sind die kleinen Probleme, die was er so Sieger überhaupt, oder? Ja.
Als Ram-Finisher im Viererteam bist du automatisch und dein Leben lang fürs Ram qualifiziert. Auch als Solofahrer, du musst nicht durch die harte Quali. Steht das jetzt bei dir auf der Liste, im Solo das Ram zu fahren?
Das habe ich zum Beispiel nicht einmal gewusst, was mir eigentlich nicht interessieren, aber nein, es ist für mich so weit weg wie nein, brauche ich nicht einmal spekulieren. Also Hut ab von sowas auch, oder auch die Folge jetzt mit dem Rainer Scheinberger, der was probiert heuer. Also das ist eine andere Liga.
Aber das Schöne war, auf der Straße, also habt ihr mich vorne nicht eingeholt. Und das war früher anders. Da war nämlich ein Tag mehr oder weniger zwischen Solo-Start und Viererteam-Start. Und du hast immer so, dass eigentlich auch die Solo-Sieger dann auf den letzten Kilometern quasi von den schnellen Teams eingeholt worden sind. Ich war froh, dass ihr mich nicht erwischt habt, aber habt ihr die anderen Solo-Fahrer irgendwie eingeholt? Und wie ist das so von der Begegnung her? Ich meine, du fährst mit wahrscheinlich 35-40 km/h, ziehst dahin und der Solo-Fahrer ist irgendwie am Zahnfleisch unterwegs. Wie hast du das erlebt, wenn es zu solchen Begegnungen gekommen ist?
Ja, genau, ist richtig. Wir sind eigentlich du bist der Erste gewesen in Annapolis und wir als Viererteam haben die Zweiten gewesen. Wir haben eigentlich die ganzen Einzel-Solo-Fahrer auch noch überholt. Und man muss aber schon sagen, also den Respekt haben wir schon. Ich knall da nicht mit 40 oder 45 vorbei im Zeitfahrer und lasse ihn links stehen. Wir haben über geredet mit einer und Hallo gesagt und tritt noch eine und hast nicht mehr weit und einfach aufmuntern da, weil sein Respekt so riesengroß ist. Aber man muss auch sagen, man kommt da zu Leid. Ich glaube, wir haben es gerade einfach erwischt. Einen haben wir hoch, die reden mit dir und einen, da glaubst, ich muss jetzt da weg, weil der fällt mir jede Sekunde um. Also das ist ein Wahnsinn, ne? Vielleicht noch ein Wort zum Solo. Also wir haben da noch einen Tag, glaube ich, im Zürich gesehen und eben wie ich die da gesehen habe, es war ein Wahnsinn, du warst noch gar nicht bei dir und ich weiß noch, ein Kollege von mir, der was auch mich betreut hat, ja, gestandener Kunde halt einfach und der hat dann Tank genommen und wollte gratulieren und der hat einfach fest eine Tanknummer genommen und ich glaube, der hätte fast Handbruch, aber die Szene habe ich halt noch von mir, da warst du halt da noch komplett, natürlich zwei Tage später habe ich die auch gesehen und da war es dann schon wieder anders.
Ja, zwei Tage später haben wir schon genug Energie wieder gehabt zum Anstoßen auf den Erfolg. Aber es ist tatsächlich so, die Finger und so weiter tun nach dem Rennen richtig weh. Und da bin ich beim Händedruck wahrscheinlich ein bisschen am falschen Fuß erwischt worden.
Werbung. Wie du das Transcontinental gefahren bist, warst du mehr als 10 Tage unterwegs. Was war das Erste, was du im Zug gemacht hast mit deinen Trinkflaschen?
Ungeschauter, weggeschmissen.
Wieso das? Ist ja schon drum eigentlich.
Nicht nur nach dem TCR, sondern regelmäßig muss ich diese Plastikflaschen wegschmeißen, weil sie mit der Zeit einfach grindig werden. Sie lösen sie auf, hunderte Chemikalien landen da irgendwie in deinem Getränk und deswegen schmeißt man die regelmäßig weg.
Ja, da bin sogar ich gleich. Also ich bin sonst gegen Verschwendung, aber billige Plastikflaschen halten einfach nicht lang. Sie neigen zu Schimmelbildung, wenn du nicht sofort danach das auswaschst. Und deswegen bin ich schon seit langer Zeit echt ein Fan und habe selber meinen Einsatz von den Kigo-Flaschen. Wir haben von Kigo schon mal das Wortspiel aufgelöst. Das kommt ja von Keep Going. Und ich finde die Flaschen einfach irrsinnig genial. Die haben innen eine dünne Titanschicht, das heißt, die sind trotzdem verformbar. Du kannst die quetschen, damit du halt schneller trinken kannst, wie aus dicken Metallflaschen, die starr sind. Sie halten so gut wie ewig. Du kannst sie perfekt ausspülen, einfach mit warmem Wasser. Es wird niemals einen Plastikgeschmack geben.
es ist hygienischer und du hast einfach keinen Müll, den du permanent wegschmeißen musst. Ich finde es halt vom Umweltgedanken her extrem gut und natürlich auch vom Gesundheitsaspekt, weil du keine Mikroplastikteile zu dir nimmst, was bei normalen Trinkflaschen früher oder später dann passiert.
Die sind einfach langlebig und egal wie viel verschiedene Sportdrinks und Recovery Shakes man sich da dran drin zusammenmischt, einmal mit Wasser ausgespült und sie sind wieder geschmacksneutral, also sie nehmen keinen Geschmack an.
Ja, und ich habe auch schon ganz oft, weil wir haben die Kigo-Flaschen schon seit vielen Jahren bei mir im Ultracycling-Shop mit der Sitzfleisch-Gravur. Und da gibt's immer wieder gutes Feedback, also den Leuten taugt's einfach und deswegen hat Kiga uns gebeten, einen Rabattcode durchzugeben, weil es gibt jetzt nämlich 15% Rabatt mit dem Code Sitzfleisch15 direkt im Kigo-Shop und den Link findet ihr in den Shownotes.
Schaut einfach auf die Webseite www.kigo.at, das ist eine Wiener Firma und die Flaschen werden in Europa, nämlich in Dänemark und in Deutschland produziert.
Werbung Ende. Zwei Tage später schaut er gleich aus, aber nicht noch, sondern schon wieder von der Party am Tag davor.
Nein, das kann er schon ganz gut. Da ist er schon auch Durchhaltevermögen, also das passt schon.
Ja, jetzt sind irgendwann sind dann die Feierlichkeiten zu Ende gegangen. Der große Triumph irgendwie ist ja, gesagt, es ist sicher bei euch in der Region auch viel gefeiert worden und euch ist da große Anerkennung zuteil geworden. Und dann hast du ja noch doch irgendwie mit Solo-Rennen auf dich aufmerksam gemacht. Du bist zwar jetzt nicht das Ram-Solo, steht bei dir jetzt nicht so am Plan sozusagen, aber du bist bei der Race Around Austria Challenge mitgefahren und zwar zweimal. Und das finden wir so interessant, weil du hast quasi bei zwei Teilnahmen beide Versionen gemacht. Zuerst die Unsupported und danach die klassische Version mit Betreuerteam. Und ja, wie es ausgegangen ist, ist jetzt vielleicht gar nicht so ganz überraschend, weil du warst beide Male ganz oben. Ich meine, es ist schon überraschend, weil als Viererteamfahrer bist du nicht automatisch ein guter Solofahrer. Aber wer dich und dein Leistungsvermögen kennt, hat vielleicht schon damit gerechnet, dass du da ganz vorne dabei sein kannst. Aber wie sind diese beiden Rennen für dich gelaufen?
Ja, es freut mich, dass das für dich nicht überraschend war. Für mich war es schon überraschend eigentlich. Ich weiß auch nicht, was du für Infos kriegst oder wenn's du da hast. Aber nein, unterschiedlich die zwei Rennen. Ja, wie soll man anfangen? Ich habe vielleicht noch eine Kleinigkeit zu der Abreise in Amerika, zu einem Heimfliegen. Das, was mir noch recht am Herzen liegt, dass ich das vielleicht erwähne, wo ich glaube, da sieht man dann auch eine Crew, die was zusammenhält oder die was alles tut. Wir sind am Freitagvormittag um, glaube ich, 5:30, weiß ich jetzt nicht mehr genau, ins Ziel gekommen, haben dann frühstücken gegangen, haben angestoßen, haben in das Hotel gefahren, in so ein Motel oder haben einen riesen Parkplatz gehabt und dann haben wir gedacht, so, und jetzt ist 12 Uhr zu Mittag, jetzt legen wir sie nieder und dann auf Nacht gehen wir auf das Bankett und dann passt's. Hast du dann unsere Crew? Sie fangen an, die ganzen Aufkleber beim Auto zum Abreißen, räumen das Wohnmobil aus, fangen das zusammenräumen an. Dann sage ich schon zu den anderen Fahrern, das kann es jetzt nicht sein. Das gibt's nicht. Legt sich das eh keiner nieder und haben die nicht fertig oder was? Natürlich sagst du dann selber als Fahrer jetzt auch nicht, jetzt bin ich der Erste, der was sie niederlegt. Nein, weil die haben ja angepackt, sagt man bei uns, und haben die da zusammengeräumt. Jetzt haben wir halt dann auch mit da. Und wir haben dann angeschafft, sie sollen nochmal Dosenbier fahren im Supermarkt und haben dann, das war dann die größte Garde eigentlich, da haben da so ein wenig, so ein Parkplatz, Feeling gehabt mit dem Dosenbier und haben halt die Autos dann zusammengenommen und haben eigentlich nicht ins Bett gegangen bis auf Nacht. Und aber da sieht man, glaube ich, wieder, oft ist es so bei Partys, ja, beim Feiern und so ist überall wieder da, aber wenn es dann zum Zusammenräumen oder zum Wegräumen ist, dann haben alle weg und das war de facto überhaupt nicht der Fall.
Das haben wir auch. bei uns kann es dann schon mal passieren, dass jemand mit dem Pickerl in der Hand und dem Dosenbier am Auto lehnend einschlaft und dann Powernap macht für mehrere Stunden in der prallen Sonne. Aber der Wille ist da derzeit. Aber zurück zu deinen zwei Solo-Rennen. Du warst bei der Challenge mit Crew knapp 1,5 Stunden schneller als unsupported. Was waren so die großen Unterschiede zwischen den zwei Rennen?
Ja, man muss schon unterscheiden. Ich meine, es ist eine klasse Idee, glaube ich, die Unsupported RAA Challenge. Natürlich hat das mit Unsupported, wie man es auch von euch am Podcast kennt, die richtig großen Rennen nicht wirklich so viel zu tun. Aber ich will meine Leistung nicht schmälern oder den Wettkampf nicht schmälern, weil man hat ein Depot in Steyr nach 300 Kilometer, wo man wieder auftanken kann, alles. Aber man muss schon sagen, man ist eigentlich auf sich allein gestellt und man muss das Ganze gut durchplanen und ich glaube, das ist mir auch gut gelungen, weil man das gut ausgerechnet gehabt habe und auch gewusst habe, wie viel Energie muss ich zu mir nehmen und das Ganze und es waren beide Male eigentlich ideale Wetterbedingungen, also ich bin kurz gefahren. Ist natürlich unsupported nur fast wichtiger, wie wenn du eine Begleitung hast. Aber unsupported, vorher wollte ich eigentlich andere Rennen fahren. Jetzt habe ich mir da ganz ein leichtes Bergrall hergekriegt und auf das habe ich dann einen Auflieger aufgetan. Und zwar das Rall eigentlich hat dann nur 14 Kilo gehabt mit den ganzen Dringerflaschen und so, weil sonst, glaube ich, war das nur weit schwerer geworden. Und vielleicht, glaube ich, ist auch ein Tipp, ich bin ohne Rucksack gefahren, ich habe so viel mit Rucksack gefahren gesehen und ich glaube, der Manuel, der Dickbauer, der was letzte Jahr gewonnen hat, ist auch mit Rucksack gefahren und ich glaube, dass der Rucksack einfach, ich habe es ein bisschen austestet und probiert daheim, der nimmt da schon aerodynamisch gewaltig viel. Ja, mein, und das sind halt so Spielereien, die was ich da ein bisschen probiere.
Ich meine, du hast trotzdem einen Schnitt gehabt von 31,2 km/h ohne Begleitauto und es ist jetzt ja nicht nur, dass die Verpflegung das eine ist, dass du irgendwie viel mehr mitnehmen musst und unterwegs nicht so gut verpflegen kannst, sondern auch das Licht. Du hast in der Nacht nicht so ein gutes Licht, wenn du irgendwie kurvige Passagen durchs Mühlviertel fährst. Das heißt, du fährst in der Nacht auch wesentlich vorsichtiger und langsamer oder auch nicht. Wer weiß.
Nein, oder auch nicht, genau. Da muss ich sagen, ohne Werbung zu machen, wir haben sie da Lupine gekauft, damals für Amerika, und die haben wir heute noch. Und das ist eigentlich ein Licht, sage ich, da passiert da nichts. Sicher ist groß, oder der Akku-Pack ist auch ein bisschen groß. Natürlich habe ich mir dann einen zweiten Akku-Pack gekauft, den habe ich in Steyrling gehabt, da habe ich mir einen Zettel geschrieben gehabt, in der Box, wo sie zu tun habe, weil man denkt, da waren da schnell 5 Punkte habe ich zu tun gehabt. Habe ich genau gewusst, bam, bam, bam. Ich weiß noch ganz genau, ich bin da hingekommen, dann habe ich zu denen gesagt, bin ich der Erste? Ja. Und dann wollte das Ratschen ein wenig mit mir anfangen, der bei drei Jahren und dann, ja, dabei halt das Ratschen anfangen wollte, bin ich eigentlich wieder weggegangen. Du hast mir gesagt, ich weiß, ich bin das ehrenamtlich und man möchte reden, aber im Rennen habe ich da keine Zeit.
Also die Unsupported Challenge jetzt erst zweimal gegeben, 2020 und 2021, das ist noch ein recht junges Format, aber die Zeit, die bisher als Bestzeit da steht, ist immer noch deine. Und du hast das ja jetzt irgendwie auch so erzählt, als ob es doch recht gut gelaufen ist und du hast wirklich dein Ding durchgedacht und dann durchgezogen. Aber war die Vorbereitung auch so gut oder hast in der Vorbereitung irgendwie noch ein paar Fragezeichen gehabt? Das war irgendwie doch alles ungewiss, was dann kommen wird.
Ja, genau, in dem Jahr war eigentlich viel ungewiss. Darum habe ich mich auch angemeldet für die Unsupported-Sache, weil eigentlich das Rad das einzige war, da, wo ich mir fast sicher gewesen bin, dass das stattfindet. Habe im März, oder wann ist die Pandemie dann da angegangen, eigentlich zu meinem damaligen Coach gesagt, du weißt was, heuer kann ich rennen nicht, ja, zum Sparen ist so auf die Art. Ich weiß nicht, ob ich noch weiterfahre. Ich habe dann eigentlich bin da draußen nicht gefahren, bin dann nur indoor gefahren, wie das gewesen ist. Und da muss ich sagen, da war ich so demotiviert, auch, dass ich keinen Trainer nicht wollte. Und habe das dann auch gehen lassen und habe gesagt, ich trainiere mich selber, weil für was überhaupt. Und dann ist mir halt das ein wenig in den Sinn gekommen, dass ich mich da bei der Unsupported Challenge anmelde. Jetzt habe ich mich eigentlich im Vorfeld auf keinen Trainer nicht stützen können, sondern bin die Strecken eigentlich oft ein paar Mal selber angefahren, aber so Teilstrecken wieder. Durch das, glaube ich, ist auch das, dass ich die Strecken ganz gut kenne und da vielleicht auch in der Nacht oder bei den Kurven irgendwo ein bisschen einen Vorteil habe. Ja, und so ist es halt dann gekommen, dass du halt lange Einheiten vorher einpasst und dann hat es eigentlich ganz gut funktioniert.
Aber das mit dem Trainer ist jetzt nicht mehr so, oder? Dass du ohne Trainer unterwegs bist?
Nein, das war dann eigentlich auch ein ganz ein cooler Zufall, sage ich jetzt einmal. Ich habe Max schon kennengelernt, 2019 dann eben in Amerika mit dir, mit dem Feiern und so. Und dann hat mir er geschrieben auf meinen Unsupported-Sieg und hat mich irrsinnig gefreut, dass man denkt, der schreibt mir, hey, cool, ne? Und ja, dann habe ich wieder ein bisschen geschrieben mit ihm und ja, ich habe eh keinen Trainer und ja, na, ja, da vielleicht was und ja, du kennst eh schon ein wenig aus, kann ich dich da nehmen, sonst bin ich voll und ich meine, du kennst ihn eh, ja, er ist cool drauf und schreibt cool und nein, jetzt arbeiten wir eigentlich seitdem schon Zeit zusammen miteinander, haben sie schon gut zusammengefunden und jetzt bin ich bei ihm und funktioniert auch ganz gut, würde ich sagen.
Und wie gut das funktioniert, das haben wir dann 2021 gesehen, also du hast 2020 unsupported gewonnen. Der Straps hat das ausgerechnet, ich glaube ihm das jetzt, weil mir sollte man eh nicht glauben beim Herumrechnen. Das wäre gesamt oder auch mit Support der 8. Platz gewesen. Und 2021 hast du supported gewonnen mit der bisher drittschnellsten Zeit und hast davor auch noch die 24 Stunden von Chris Kirchen gewonnen. Also 2021 durchaus eine gute Saison, kann man so sagen.
Ja, genau. Da habe ich eigentlich Chris Kirchen aus Vorbereitung, wenn man so sagen darf, oder ja, kann man eigentlich so sagen, für die Challenge hergenommen, dass ich da das eben mit der Ernährung noch ein bisschen probiere und vom Pacing her. Und ich habe das wirklich, ja, normal machen wir so viele Gedanken vorn rennen und studiere alles und wer am Start ist und hier. Ne? Und in Chris Kirchen war es einfach so, es tut mir leid, dass ich es jetzt sage, aber ich habe den Zweitplatzierten und den Drittplatzierten, ich habe das nicht einmal gekannt. Der Kollege, der was mir betreut hat, hat dann gesagt, unten, wenn wir den Tag noch waren, soll ich nur bei der Startliste schauen. Sag ich, brauch's gar nicht mehr schauen, weil ich fahre einfach mein Rennen, ich fahre einfach mein Ding. Und ich hab's auch dann, glaube ich, ja, weiß ich nicht, ob's blöd vorgekommen ist. Ich habe auch die Leute dann unten rennen, weil wir gefragt, was man da so ins Waldock und so ein bisschen macht. In Christkirchen, ja, geht das schneller so dahin, oder wird das einmal langsamer, ne, oder wie ist das, oder wie ist das? Ja, und die werden sich auch gedacht haben, der fährt aber mit uns da vorne und fragt so blöd, aber das war eigentlich nicht gewollt. Und ja, das ist halt dann ganz gut gegangen und dann habe ich das gewonnen mit Streckenrekord. Das war dann für mich eigentlich schon überragend. Also ich wollte zwei Sachen, wollte ich vielleicht gewinnen, habe ich im Kopf gehabt. Das war eben die Challenge und Chris Kirchen. Und dass ich dann Chris Kirchen schon gewonnen habe, habe ich mir gedacht, kann ich bei der Challenge eigentlich da machen, was ich will. Hat sich aber in meinem Kopf dann eigentlich nicht so bewahrt, weil ja umso, es war zwar nicht lang zu den Rennen, aber umso weiter, dass das Rennen über zugekommen ist, umso mehr hat sich eigentlich in mir selber Druck aufgebaut, weil ich selber wollte es unbedingt gewinnen, unbedingt. Ich habe das meiner Gruppe gesagt, mir ist das scheißegal, was man da ist, aber ich muss das Rennen noch gewinnen, weil dann habe ich das einfach alles gewonnen und dann muss ich nichts mehr gewinnen und ich wollte das einfach gewinnen. Und dann habe ich mir selber so viel Druck gemacht und dann muss ich an Max nochmal zurückkommen und an meine Frau, die was mich da eigentlich dann mit ein paar Sätzen so am Boden runtergeholt haben. Und genau deswegen hast du so eine Frau oder hast einen Trainer, der was genau weiß. Und da war für mich schon wieder klar, die wissen, was sie haben müssen. Und ich war am Boden und ich war so relaxed vor dem Start. Betreuer meine, die, obwohl sie schon Erfahrung gehabt haben, waren nervöser wie ich. Also es war wirklich eins.
Wie haben sie das geschafft, dass die beruhigen?
Ja, das, ich verrate alles so dafür, aber das kann ich jetzt nicht verraten. Nein, das ist jetzt keine Hexerei oder kein Hackmeck, aber es weiß eher jeder, was sich im Kopf eigentlich abspielt. Und ich möchte auch nicht als überheblich oder was klingen. Ich meine, mit meiner Frau rede ich natürlich schon, ne, und ich kann es auch sagen, ich glaube, ich habe mich in Christkirchen oft am Podest umsteigen gesehen oder bei der Challenge, aber wenn man die Fotos angeschaut von letztem, dann haben wir gedacht, und da stehst du wieder oben und genau das tust. Weil ich doch glaube, obwohl ich das eigentlich nie ausspreche, ne, ich habe nie zu meinen anderen gesagt, ja, ich gewinne das Christkirchen sowieso, weil das klar ist. Ne. Aber ich glaube halt einfach, wenn du das selber nicht einsetzt oder im Kopf einmal die Szene vielleicht drin hast, dann wärst du da unten am Rennen nicht in den Modus gekommen, da ich sage, okay, und jetzt muss ich da drüber gehen, ich muss das schaffen. Und so bringe ich es halt bei mir in den Kopf zusammen, oder habe ich halt das?
Ja, ich glaube, es ist immer die Frage, wie man drüber redet und wann man drüber redet, weil es ist ganz was anderes, wenn man im Vorfeld sich hinstellt und irgendwie extrem große Töne spuckt oder ob man im Nachhinein sagt, ich habe es tatsächlich geschafft, dass ich gewinne und das war meine Strategie, wie ich in meinem Kopf so weit gekommen bin, dass ich mich auf Sieg eingestellt habe. Ich glaube, das ist echt interessant, das im Nachhinein zu hören. Und das, was auch einen guten Trainer ausmacht, und eine gute Beziehung, ich glaube, das ist ja mit einem Trainer und einem Athleten ist es ja auch eine gewisse Beziehung. vielleicht weniger romantisch, aber es ist doch sowas wie eine Beziehung. Und für beide Güte sind wie, manchmal muss man halt jemanden haben, der einen ein bisschen in den Hintern trittert und Gas gibt, und manchmal brauchst du einen, der dich halt beruhigt und runterholt. Und ja, hat anscheinend bei dir in beiden Beziehungen gut funktioniert.
Ja, das auf alle Fälle. Ich glaube, wenn es bei mir daheim mit der Familie nicht so funktioniert hat, mit den drei Kindern, mit der Frau, das habe ich immer gesagt. Also sollte irgendwas sein, dass es irgendwelche Probleme gibt, dann werden Trall verkauft und dann gibt's das nicht mehr. Das ist für mich kein Thema nicht. Und das weiß auch meine Frau, aber sie unterstützt mich. Sie hat auch gesagt, ich habe jetzt beim Hausbau so viel investiert und so viel selber getan und so viel gearbeitet, und jetzt gibt's mir natürlich auch die Freiheiten, dass ich dann von 8 bis um 10 Uhr auf Nacht trainieren darf. Oder länger.
Und wofür trainierst du? Wo werden wir dich 2020 am Start sehen?
Ja, ich habe eigentlich heuer drei Sachen so auf dem Plan. Das ist jetzt einmal zum ersten das Restaurant Niederösterreich, aber diesmal solo. In Grieskircher werde ich wieder am Start stehen. Und dann probiere ich es das erste Mal eigentlich, dass ich sage, ich fahre 1500 Kilometer beim RA. Wo ich dann sagen muss, man hört oft Ultraradsport und so, ich bezeichne mich eigentlich selber nicht als Ultraradsportler, weil das ist der Christoph für mich, oder Leute, die was länger fahren, oder sagen wir mal so, die was Distanzen fahren, wo man schon mal schlafen muss, wo der Schlafentzug zum Schlagen kommt, da gehört für mich der Ultraradsport eigentlich an, weil bis 24 Stunden Trauma zogen geht's eigentlich. Da geht's auch ohne Absteigen, ohne Kluge. Aber dann wird's, und auf das bin ich eigentlich schon relativ gespannt, wie ich da reagiere, oder wie ich das handeln kann. Wie gesagt, man kann sich viel informieren oder da fragen, aber wie mein Körper dann wirklich mit deinem umgeht, kann ich bis dato noch nicht sagen, leider.
Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil ich habe damals, vielleicht hast du nicht verstanden, warum, oder wie wir uns damals auch noch nicht so gut kennt, aber wir haben ja schon gedacht, dass du 2020 für mich so ein Favorit warst. Auch wenn du das jetzt nicht verstehst, warum ich das glaube, aber ich habe da recht gutes Gespür, wenn man so andere Leute beobachtet, wie trainieren die, wie präsentieren sie die, was haben die für Ausstrahlung. Und deswegen habe ich mir 2020 schon gedacht, der Sebi bei der Unsupported Challenge wird schwer sein zu schlagen. Und jetzt hast du letztes Jahr einen Sprung gemacht und möglicherweise wirst du jetzt nochmal ein bisschen was drauflegen. Also ich glaube, es wird schnelle Rennen geben von dir heuer, hoffentlich. Und für das drückt man da auf alle Fälle beide Daumen.
Ja, danke. Und natürlich schaue ich punkto Equipment und so. Ich meine, da hast du auch einen riesen Sprung gemacht mit deinem Setup, sage ich jetzt einmal. Da sieht man es auch noch, was drin ist. Schau auch da, dass ich mich stetig verbessert habe. Aber natürlich glaube ich auch, dass ich im Training sicher wieder einen kleinen Schritt gemacht habe. Aber große Schritte haben aber sehr schwierig zum Erwarten, oder wie sollte man sagen. Eher kleine Schritte, und dafür langfristiger ist so unser Plan. Aber wird interessant. Beim Restaurant Niederösterreich, die Startlisten ist natürlich sehr, sehr gut besetzt. Also schauen wir mal.
Wir nehmen jetzt auf, es ist jetzt Ende Februar und ausgestrahlt wird die Episode ein bisschen später, und ich habe selber jetzt eingeschaut, beim Restaurant Niederösterreich sind 80 Teilnehmer momentan auf der Startliste, und es ist noch gar nicht quasi Nennschluss, also man könnte sich auch noch anmelden. Sind wir gespannt, was sich da noch tut bis dorthin.
Ach so. Ja, das war wieder so eine Frage von mir gekommen, oder denk, dass du nicht auf beide Gedanken kommst. Ich sag mir zwar im Kopf ganz oben stehen, aber das spreche ich natürlich auch wieder nicht aus. Nein, aber, da haben mit Kaider, Philipp und, also viel wirkliche Granaten, am Start. Also, nein, wird wirklich spannend, aber ich glaube, das hast du auch schon oft erwähnt. Und Soll ich jetzt Zehnter werden oder Fünfter werden oder Zweiter werden, wenn ich selber zufrieden bin mit meiner Leistung und ich glaube, dass alles funktioniert hat, so wie ich mir es vorgestellt habe, dann kann ich auch mit einem Fünften oder Zehnten oder Zweiten Platz, egal was dann ist, leben. Wie wenn ich sage, okay, das war noch besser gegangen, das war noch besser gegangen, da hätte ich das hätte ich noch da sein. Also.
Ja, wir wünschen dir alles Gute, viel Erfolg. Vielleicht werden wir sind uns sicher beim Run, da bin ich auch am Start, das ist auch kein Geheimnis mehr. Gutes Training und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns im Podcast zu Gast sein. Wir danken dir recht herzlich für das gute Gespräch.
Und liebe Grüße an deine Teamkollegen vom Team Alpha und an alle eure Fans. Du gibst ja wirklich viele davon.
Ja, danke. Super. Hat mich auch recht gefreut. Und vielleicht hat er aber Zeit, dass er sich auf YouTube oder auf Facebook unsere Seiten ein bisschen anschaut. Wenn wir es schon gesagt haben, es ist viel Interessantes dabei und wir lassen hören und singen von uns. Bis dann.
Bis dann. Danke.
Ciao. Werbung.
Die Radl-Saison ist im vollen Gange, das heißt, meist viel unterwegs, meist viel vielleicht in öffentlichen WLANs und in irgendwelchen WLANs von Hotels unterwegs.
Ja, ich glaube, ganz egal, ob es jetzt um Radfahren geht, um Radtouren, Radrennen oder einfach um Ausflüge im Sommer, es lohnt sich immer, wenn man unterwegs ist, in fremden oder öffentlichen WLANs sich einloggt, einfach darauf zu achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Du gehst um so Bankdaten, Online-Identität, Passwörter.
Und genau dafür gibt es NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine digitale Identität schützen.
Unter nordvpn.com/sitzfleisch kann man 30 Tage testen und es gibt eine Geld-Zurück-Garantie.
Wenn ihr danach genauso überzeugt seid wie wir, kann man unter der gleichen Seite www.nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließen und bekommt 4 Monate obendrauf.
Und das Beste, was wir bis jetzt vergessen haben, ist, man kann es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Und einen Trick hast du nicht verraten, wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Wie machst du das?
Auch dann nutze ich NordVPN, weil in bestimmten Regionen Flüge und Hotels deutlich billiger sind. www.nordvpn.com/sitzfleisch.
Werbung Ende.